Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Der Mensch ist das Anhängsel der Maschine. Im Kapitalismus war es jedenfalls schon immer so, dass sich die Menschen dem Takt der Automatisierung unterwerfen müssen. Die Turing-Maschine, der Computer, hat das alles noch einmal perfektioniert und uns nun komplett einverleibt.
Jedenfalls wirkt das alles so, denn Digitalisierung der Arbeitswelt heißt eben nicht nur, dass Maschinen unsere Arbeit übernehmen. Wir Menschen finden uns zunehmend als Erweiterung von Software wieder und machen all das, worauf die Maschine keine Lust hat oder was sie nicht kann.
Was bedeutet das für unsere Selbstwahrnehmung? Das fragen wir in dieser ersten Breitbandausgabe im neuen Jahr und dazu begrüßen Sie Vera Linz und
Martin Böttcher. Meltdown und Spectre bedrohen die Welt, wie wir sie kennen. Hört sich nach einem James-Bond-Szenario an, ist aber alles andere als eine Fiktion. Meltdown und Spectre, so heißen nämlich die Angriffsszenarien, mit denen die Sicherheitslücken auf Mikroprozessoren ausgenutzt werden können, die in fast all unseren IT-Geräten eingebaut sind.
In dieser Woche wurden die Lücken der Öffentlichkeit bekannt. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich? Darüber reden wir gleich zu Beginn der Sendung und wir schauen auf die Rolle der sozialen Medien im Iran, wo derzeit gegen das Regime protestiert. Wird.
Das Ganze wird dann angereichert mit Musik, die man kostenfrei aus dem Netz herunterladen kann. Zum Beispiel von den Woozles aus Connecticut. Die haben dem Astrophysiker Carl Sagan ein Denkmal gesetzt. Der hatte in den 80ern mit seiner Fernsehserie Unser Kosmos den Jugendlichen in den USA das Weltall erklärt und Lust auf Astronomie gemacht.
Bis zu seinem Tod Ende der 90er hat Sagan jede Menge Preise für seine Arbeit erhalten. Den Pulitzer-Preis, den Emmy, den Peabody Award und jetzt ist ihm nochmal eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. 420 Cosmos heißt der Song von den Woozles und darin heißt es, ich will mit Carl Sagan Gras rauchen und die Sterne beobachten.
When you said you're skipping town, I thought you might be joking around. Gave you a mix of wash-up to try and pick myself off the ground. Watch volume 2 of Thunder Clouds while thinking about how you might react. Send stupid selfies on the phone to try and make you feel less alone. I wanna smoke pot with Carl Sagan and stare up at the stars. Come on, don't leave me hanging. We've already come this far. I wanna smoke pot with Carl Sagan and stare up at the stars. Come on, don't leave me hanging. We've already come this far. Friends took me up, cruised around. I saw you with the lights and the sound. Michael McDonald was so cute, but he could hit that falsetto too. Goddamn, sometimes I can't believe what a fool I've been for your skis. These cookies pair well with Buckhorn, but probably would be better with you. I wanna smoke pot with Carl Sagan and stare up at the stars. Come on, don't leave me hanging. We've already come this far. I wanna smoke pot with Carl Sagan and stare up at the stars. Sun is sinking fast, thoughts are swirling round in a tie-dye haze of milk and down. I wanna hit the bullseye, but I can't even find a dart. Love is such a joke, but I'll laugh until I'm in the ground.
Huh?
I wanna smoke pot with Carl.
Sicherheitslücken in IT-Geräten sind für die meisten Menschen ein Phänomen, das sie nur am Rande wahrnehmen. Denn die Gefahr, die von solchen Lücken ausgeht, die ist für uns Laien so theoretisch und abstrakt, dass wir sie einfach verdrängen. Oder eben fix ein Software-Update machen, um die Lücke wieder zu schließen.
In dieser Woche wurde aber ein besonderer Fall bekannt. Experten haben entdeckt, dass es gleich zwei Schwachstellen in fast allen Mikroprozessoren gibt, die wir verwenden, also im Herzstück unserer Technik. Und darüber wollen wir mit unserem Kollegen Peter Welch sprechen. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Wie gefährlich sind diese beiden aktuellen Sicherheitslücken? Welche Art von Angriffen sind denn damit möglich?
Also im Prinzip sind das Spähangriffe. Das heißt, mit beiden Angriffen kann über Speicherbereiche in meinen PC geschaut werden und dann können eben tatsächlich solche Dinge wie meine Passwörter, die ich etwa fürs Mailkonto oder andere Benutzerkonten habe, meine Zugangsdaten fürs Online-Banking oder aber auch meine privaten Mails einfach ausgespäht werden. Das ist unangenehm, aber nicht lebensgefährlich. Es gibt weitere Sicherheitslücken, die wir in der Vergangenheit hatten, auch in Prozessoren, die noch viel gefährlicher waren.
Für wen stellt denn das die größte Gefahr dar? Also, und wie gefährlich ist das für uns so als Privatanwender?
Also die aktuellen Sicherheitslücken, die da jetzt prozessornah entdeckt wurden, die sind für uns als Privatanwender gefährlich, immer dann, wenn wir geschützt kommunizieren wollen, weil es möglich ist, auf diese Weise eben diese Kommunikation in ihrem Schutz zu knacken. Das heißt, wir werden dann öffentlich können überwacht werden. Daran haben Militärs, daran haben Nachrichtendienste ein großes Interesse. Und das ist auch gleichzeitig eines der Probleme im Umgang mit diesen Sicherheitslücken. Die sind deshalb sehr häufig so schwierig zu schließen, weil eben tatsächlich dann mit den Nachrichtendiensten sehr mächtige Paten sagen, diese Sicherheitslücken brauchen wir, damit wir unseren Job machen können. Ganz aktuell, wer im Augenblick mit seinem Tablet, mit seinem PC, seinem Laptop beispielsweise Online-Bankgeschäfte abwickelt, der sollte sich durchaus klar machen, dass seine Zugangsdaten mitgelesen werden könnten, also öfter mal einen Blick auf dem Konto, ob da nicht irgendjemand was erbeutet hat, wäre da schon angebracht.
Das Thema Sicherheitslücken ist ja nicht neu. Seit 20 Jahren wird darüber debattiert und die Hersteller wissen darüber Bescheid. Warum tun die nichts?
Ja, es hat sicherlich damit zu tun, dass solche Sicherheitslücken extrem, also wenn sie hardwarenah sind, extrem schwierig nur auszunutzen sind. Man braucht sehr viel Equipment, man braucht sehr viele Kenntnisse. Das kann also nicht einfach mal der Online-Kriminelle in seinem Ladenlokal um die Ecke machen mit mäßiger Ausrüstung. Und deshalb haben sich die Hersteller gesagt, gut, solche Sicherheitslücken passieren nun mal, weil solche komplexen Dinge wie etwa Prozessoren, die bekommt man eben nie ganz unter Kontrolle. Deshalb werden wir auch nur die Sicherheitslücken schließen, die unmittelbare Schäden verursachen und bei denen wir für diese Schäden haften müssen. Das hat also im Prinzip wirtschaftliche Gründe. Der zweite Grund natürlich auch, dass es hin und wieder den Hinweis von Regierungen gibt, wir brauchen auch solche Sicherheitslücken, damit wir unseren Job machen können. Und insgesamt muss man sagen, wir haben es gerade beim Herstellen von Prozessoren immer noch mit einem Sicherheitsbewusstsein zu tun. Naja, das kann man vergleichen mit dem Sicherheitsbewusstsein der Softwareindustrie vor 40 Jahren.
Können denn diese Sicherheitslücken bei Maschinenbefehlen am Prozessor überhaupt erkannt und dann auch wirkungsvoll geschlossen werden?
Das Erkennen ist aufwendig. Da brauche ich tatsächlich sehr viel Testequipment. Ich muss einen Prozessor daraufhin untersuchen, ob er auch tatsächlich zunächst in einem ersten Schritt all die Dinge so erledigt, wie ich möchte, dass er sie erledigt. Und in einem zweiten Schritt muss ich mir dann genau anschauen, was für sozusagen Nebenprozesse sind denn da überhaupt noch machbar und wie werden die ausgeführt? Also gibt's dann tatsächlich solche Möglichkeiten wie Seitenkanalattacken, über die dann ausgespäht werden kann? Oder kann tatsächlich über einen beispielsweise Patch für einen Maschinencode noch tatsächlich Schadsoftware auf den Rechner geladen werden? Und das kostet eben alles sehr, sehr viel Aufwand. Den kann ich eben auch nicht vollkommen automatisieren. Dafür brauche ich Analysten. Und Analysten kosten Geld. Das heißt, ja, solche Dinge sind unter Kontrolle zu bekommen, aber die Investitionen dafür sind hoch.
Wie müssten denn zukünftige Prozessoren aussehen, dass sie wirklich besser sind, dass sie besser sind als heute?
Ja, die müssten in einem etwas anderen Verfahren gefertigt werden. Also von der Prozessorarchitektur, glaube ich, da müssen wir uns gar nicht so weit entfernen. Aber was wir sicherstellen müssen, ist, dass die gesamte Fertigung von Prozessoren nochmal genau draufgeschaut wird, dass es Zertifizierungen gibt. Also jeder Fertigungsschritt bei solch einem Prozessor, jeder Entwicklungsschritt muss dokumentiert und dann auch nochmal abgesichert werden, sodass da keine weiteren Manipulationen stattfinden können. Und in einem dritten Schritt muss dann bei solch einem vorliegenden Bauplan und dem entsprechenden Maschinencode für solch einen Prozessor eben eine sehr aufwendige Sicherheitsüberprüfung stattfinden. Die findet heute eben nur zu Teilen und auf jeden Fall unzureichend statt.
Nun gibt es ja Milliarden von Computern in der Welt, die existieren. Die wird man nicht so ohne weiteres ja austauschen können. Das wird unglaublich lange dauern. Aber müssen wir die Hardware-Architektur unserer Computer trotzdem grundsätzlich neu denken?
Wir müssen grundsätzlich daran denken, wenn wir immer mehr Funktionen künstlicher Intelligenz direkt auf den Prozessor verlagern, also auch in den Maschinencode mit reingeben, dann müssen wir die Arbeitsschritte dieser so implementierten künstlichen Intelligenz besser überprüfbar machen. Und dafür reichen die bisherigen Prüfmechanismen, die wir in der Prozessorfertigung haben, noch überhaupt nicht aus. Da müssen wir tatsächlich neue, bessere Prüfmechanismen implementieren. Aber die gibt es, die sind in den Labors auch schon durchaus getestet worden. Nur die Hersteller wenden sie noch nicht an, weil sie den Aufwand scheuen.
Das wollte ich fragen. Ist das Interesse, auch das politische Interesse überhaupt da, so etwas zu verändern?
Nein, ganz offenbar nicht, denn sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung wissen ja seit mehr als 20 Jahren, dass es dieses Problem gibt. Das haben ja nicht nur Spezialisten auf ihren Fachkonferenzen im stillen Kämmerlein diskutiert, sondern sie haben das ja auch immer wieder in die Politik getragen. Und dann gibt's hin und wieder mal, wie im vergangenen Herbst, die Anfrage der Bundesregierung an die Prozessorhersteller, steckt denn wirklich ein Risiko dahinter? Dann sagen die Prozessorhersteller, naja, ein paar Hacker können da schon was machen, aber insgesamt haben wir das im Griff. Und dann sagt die Bundesregierung, okay, alles in Ordnung, kein Handlungsbedarf, Hauptsache wir müssen nichts tun. Also die Politik muss sich diesem Problem auch sehr viel stärker widmen. Das Problem ist eben tatsächlich, diese Dinge sind sehr kompliziert und so wie man auch mit einem Forschungs- oder Sicherheitspolitiker darüber spricht, wird es da manchmal schon ein bisschen schmal, weil häufig endet dann die Bereitschaft, sich mit diesen sehr komplexen Strukturen auseinanderzusetzen.
Nochmal ganz kurz nachgefragt, ist das ein theoretisches Problem oder bedeutet das für uns als Computernutzer wirklich auch gerade was Praktisches? Also gibt es Fälle, wo gekannt geworden ist, dass jemand über den Prozessor ja schon ausgespäht hat oder da Schadsoftware eingespielt hat?
Also in diesem aktuellen Fall wissen wir das nicht, aber ich gehe davon aus, dass diese Sicherheitslücke natürlich auch den Nachrichtendiensten bekannt war und die werden eine solche Sicherheitslücke dann natürlich auch genutzt haben. Wir wissen von anderen Sicherheitslücken, die im Labor untersucht wurden, Maschinencode-Sicherheitslücken, also hardwarenahen Sicherheitslücken, dass es möglich ist, damit beispielsweise Verkehrsleitrechner zu manipulieren, die dann alle Ampeln auf grün schalten, dass es möglich ist, Steuerungsrechner beispielsweise für die Stromversorgung zu manipulieren, Steuerungsrechner für etwa die Erdgasversorgung. Und da zeigen alle Laborergebnisse, dass es so wie ein solcher hardwarenahe Trojaner irgendwo implementiert wurde, dann tatsächlich ja alles an Möglichkeiten für den Hacker gibt, mit diesem Gerät dann auch wirklich Unheil anzurichten.
Über dramatische Sicherheitslücken in IT-Geräten, die in dieser Woche bekannt geworden sind und was man dagegen tun kann, sprachen wir mit Peter Welchring. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die.
Honig hieß die erste Band der vier Freunde von Christian, Rudi, Steffen 1 und Steffen 2, die sie 2000 in Fürstenwalde gegründet haben. Irgendwann haben sich die Wege dann getrennt. Aber über das Internet ist es mittlerweile eben gar nicht mehr so schwierig, auch über größere Distanzen hinweg Musik zu machen. Deshalb haben sich Honig unter dem Namen Breakup Party 2010 neu gegründet, immer mal wieder zusammen Musik gemacht. Und das Ergebnis haben wir eben gehört.
Breitband-Topic.
Der Mensch ist ein Anhängsel der Maschine. Er muss sich ihrem Takt unterwerfen, so schrieb es Karl Marx. Natürlich machen wir uns die Maschinen dabei auch zunutze. Der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan bezeichnet Medien etwa als Erweiterungen des Körpers. Aber nicht nur die, nicht nur, sie seien auch Amputationen, die den Platz der körpereigenen Organe einnehmen und diese in ihrer Funktion ersetzen. Der Mensch nimmt die Welt dann fast nur noch durch Medien, wie den Fernseher, wahr und nicht mehr mit den eigenen Augen und Ohren. Wir Menschen fungieren als Software-Erweiterung, so lautet auch die These des Künstlers Sebastian Schmieg. In einer Welt, die von Server- und Datennetzen überzogen ist, ergänzen wir nur noch die Computersysteme. Wir stellen ihnen unsere Fähigkeiten und unsere Sinnesorgane, unsere Arbeiter und unseren Geist zur Verfügung für Daten, für Arbeiten, die wir nicht allein bewerkstelligen können. Wie das genau aussieht, das hat sich Matthias Finger angeschaut.
Na, kleiner Nebenjob gefällig, von zu Hause aus. Wie wäre es denn mit dem Bestimmen von Automarken? Telearbeitern werden an heimischen Bildschirmen Fotos parkender Automobile gezeigt. Einfach die Schaltfläche für das entsprechende Fabrikat anklicken und schon klingelt's im Geldbeutel. Es gibt einen Cent pro Bild. Eine digitale Leiharbeiterin beschreibt ihre Motivation in einem Tutorial so.
Ich weiß viel über Autos und kenne mich mit Herstellern aus. Durch die Bilder klicke ich mich schnell durch. Wenn du keine Ahnung von Fahrzeugen hast, dann ist das nicht der richtige Job für dich.
Kein Problem. Platzhirsch Amazon bietet auf seiner Plattform Mechanical Turk hunderttausende sogenannter HITs, also Human Intelligence Tasks, Öffnungszeiten von Restaurants verifizieren oder an Umfragen von Marktforschern teilnehmen.
Für mich ist Clickworker eine super Gelegenheit, tote Zeit effektiv zu nutzen. Also beispielsweise, wenn ich auf der Couch sitze und Reserven habe und sage, Mensch, ich könnte die Zeit doch eigentlich auch noch nutzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Dann, wenn es da genug Aufträge gibt, was leider nicht so oft ist und gerade eben dann nicht, wenn man gerade mal so ein Zeitfenster hat, dann ist es leider nicht verfügbar.
Johannes Christoph bloggt auf YouTube zum Thema Finanzen. Die Rede ist bereits vom digitalen Lumpenproletariat ohne soziale Sicherung. Besser entlohnt werden zumindest die Mitarbeiter der israelischen Crowdsourcing-Plattform Fiverr, also Fünfer auf Deutsch. Lohnarbeiter erhalten mindestens 5 Euro pro Job, allesamt anspruchsvoll. Visitenkarten designen, Texte übersetzen, Videos drehen. Professor Jan Leihmeister von der Uni Kassel hat mit vielen Crowdworkern gesprochen.
Das war in den seltensten Fällen negativ geprägt, sondern da wurde sehr stark von dem Autonomiegewinn und der leichten Verfügbarkeit von Arbeit und der Bereicherung gesprochen. Und das muss man natürlich genauso sehen, wie auch das Gefahrenpotenzial, dass man in einem Hyperwettbewerb bestimmte Aufgaben jetzt unter Preisdruck bekommt.
Schöne neue Welt. Dabei haben wir alle schon mal einen Mini-Microjob erledigt, ganz ohne Bezahlung. Bei Sicherheitsabfragen im Netz mussten wir früher oft verschwurbelt dargestellte Begriffe entziffern und eintippen, sogenannte Captchas.
Einige Worte können Computer nicht entziffern. Also zeigen wir Nutzern ein Foto dieses Wortes. Ihre Eingaben helfen uns dann beim Digitalisieren. So haben mehr als 1 Milliarde Menschen mindestens ein Wort aus einem Buch entziffert.
Und Google beim Digitalisieren alter Bücher unterstützt, erklärt Luis von Ahn, der Captcha-Erfinder, ob wir es wollen oder nicht. Einer Zukunft als Softwareverlängerung werden wir wohl kaum entgehen. Allerdings haben Menschen früher die Maschinen in den Fabriken auch nur erweitert.
Nur ist das jetzt natürlich nochmal eine ganz neue Qualität und darüber wollen wir mit dem Medienkünstler Sebastian Schmieg sprechen. Hallo.
Hallo.
Der Mensch als Erweiterung der Software, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Das, finde ich, kann man relativ schwer beurteilen oder zumindest ich als Künstler kann mir da keine abschließende Meinung bilden, denke ich. Für mich ist es einerseits, wenn ich sage, okay, ich arbeite online, vernetzt über Plattformen, Flexibilität, ist das per se nicht schlecht, sondern gibt eben viele Vorteile. Wenn ich das jetzt aber verstehe als eine Sichtweise auf Menschen, auf Arbeiter und Arbeiterinnen, dass ich sage, ich kann die einsetzen, wie ich möchte und auch wieder ausstecken, ausstöpseln, wenn ich sie nicht mehr brauche, nach Bedarf, das finde ich schon problematisch.
Was bedeutet das denn genau jetzt, wenn ich den Menschen als Erweiterung der Software sehe? Welche positiven Aspekte, fangen wir mal damit an, könnte man dann daraus ziehen?
Wie wir eben gehört haben in dem Beitrag, werden ja viele der Daten, die zum Beispiel künstliche Intelligenz oder ähnlichen Systemen zugrunde liegen, eben von diesen Online-Klickarbeitern vorbereitet. Und könnte man spekulieren, dass man diese Daten vielleicht manipulieren könnte? Dass eben dadurch, dass sich diese Klickarbeiter zusammenschließen, ganz andere Systeme von innen heraus quasi entstehen oder wir alle, die wir diese Daten erstellen. Das, denke ich, könnte so eine Chance sein.
Diese Mikrotätigkeiten da im Netz, die werden genutzt, um künstliche Intelligenzen zu trainieren auch. Also welches Potenzial liegt denn da dann in diesen beiden Richtungen?
Also das Potenzial, glaube ich, wenn das verstanden wird als künstliche Intelligenz, ist aus der Richtung der, also aus Firmensicht ist quasi das Potenzial zu sagen, naja, es sieht nach außen hin aus wie ein intelligentes System, innen drin sitzen aber Menschen, die quasi unser System erstmal pflegen. Das ist das aber, was ich meine, wenn ich quasi dieses System von innen verändere, wird diese Software, die ja später eigenständig arbeitet, von innen verändert. Das kann quasi der Softwareentwickler oder wer auch immer da sitzt, gar nicht merken erstmal, ne?
Lass uns jetzt nochmal auf die negativen Kehrseiten schauen. Was bedeutet das im Negativen, wenn wir zu einem Anhängsel, zu einer wirklich bloßen Erweiterung der Maschine mehr als je zuvor?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist geschichtlich gesehen wahrscheinlich, wie das schon vor langer Zeit war. Ob ich jetzt in der Fabrik stehe und das Fließband quasi erweitere oder ob ich jetzt den Computer erweitere, da ist vielleicht nicht so viel anderes. Ich würde es jetzt auch gar nicht sagen im Sinne von, oh, die Maschinen übernehmen die Macht und wir Menschen werden quasi zu Sklaven der Maschinen. Das denke ich nicht. Ich glaube, es ist immer vermittelnd. Quasi von Mensch zu Mensch und dazwischen ist die Maschine. Aber ich denke, dadurch, dass wirklich alles jetzt über Software gesteuert wird, überall Algorithmen sind, nimmt das wirklich eine Qualität an, die in jegliche Lebensbereiche hineinreicht. Also alles wird zur Arbeit.
Wir sprechen mit dem Medienkünstler Sebastian Schmieg über den Menschen als Erweiterung der Software. Sie haben in einem Kunstprojekt zusammengetragen, wie viel Arbeit Sie für Google als erweiterte Software geleistet haben. Was genau haben Sie da gemacht? Können Sie das uns ein bisschen näher beschreiben?
Zusammen mit dem italienischen Künstler Silvio Lorusso habe ich Ende 2011, Anfang 2012 begonnen, jedes Capture, das wir lösen mussten, quasi abzufotografieren mit einem Screenshot. Und die haben wir dann gesammelt. Zuerst hatten wir keine Ahnung, warum. Uns hat das einfach interessiert. Ist das viel Arbeit? Jetzt, einige Jahre später, haben wir festgestellt, ja, das ist viel Arbeit. Wir haben hunderte von diesen Captures gelöst und haben festgestellt, das Ganze wurde irgendwann Arbeit, in der wir Google geholfen haben, quasi Hausnummern zu erkennen und später ihre künstliche Intelligenz zu trainieren. Die Bilder haben wir nun zusammengetragen und in 5 Leporello-Büchern, wie man das nennt, veröffentlicht. Das sind Bücher, in denen man quasi alle Seiten übereinander aufklappt. Zusammengenommen sind das 90 Meter, die wir da quasi zusammengetragen haben. Jetzt war unsere Idee natürlich die, zu sagen, okay, wir wurden nicht gefragt, ob wir für Google arbeiten wollen, aber ist doch ein schöner Job gewesen. Lass uns doch mal zu Google gehen und wir feiern einfach diese Kollaboration, haben eine E-Mail geschrieben, viele E-Mails geschrieben und natürlich kam keine Antwort.
Es gab auch einen Prozess vor einigen Jahren in den USA, wo eine Frau versucht hat einzuklagen, für diese Mikrotätigkeiten bezahlt zu werden. Das ist aber gescheitert. Vielleicht ist es auch nicht realistisch, aber man könnte sich ja fragen, welche Möglichkeiten es für die Gesellschaft gibt. Sagen wir mal, die Arbeit, die wir da leisten, dass es irgendwie doch irgendwie vergütet werden kann. Könnte man das lösen?
Ja, also ich denke, was ich wahrscheinlich weniger interessant finden würde, wäre zu sagen, okay, ich bekomme jetzt für jedes Capture, das ich löse, 1 Cent überwiesen. Aber ich glaube wirklich als Überlegung, wie das zum Beispiel in den 70ern aus feministischer Perspektive gemacht wurde von Silvia Federici, die sagt, okay, wie wäre es mit Wages Against Housework, also Lohn gegen Hausarbeit, um damit sichtbar zu machen, ja, tatsächlich findet hier Arbeit statt, anders funktioniert dieser ganze Prozess nicht. Das finde ich interessant, um einfach festzustellen, ja, wir arbeiten hier alle. Aus dem Grund, dass wir sagen können, naja, das ist doch unser System. Wir bauen diese künstliche Intelligenz, wir bauen Google. Eigentlich müssten wir alle zusammen das besitzen.
Aber wie wahrscheinlich ist das dann, das System so aufzubrechen? Also wenn man mal von dieser Frage sich loslöst, kriegen wir dafür Geld oder nicht? Aber wenn man so sagt, man möchte das System vielleicht verändern, ist das ein wahrscheinliches Szenario?
Das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Aber das ist natürlich für mich als Künstler, arbeite ich auch weniger mit Wahrscheinlichkeiten, sondern mit Spekulationen. Ich denke, als Modell prinzipiell ist das schon ein gangbarer Weg. Also man nennt das so Plattformkooperativen. Man besitzt die Plattform gemeinsam, man teilt sich die Arbeit, man teilt sich die Gewinne und ist auch gar nicht unbedingt auf Gewinne aus.
Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wo das alles noch hinführen kann, diese Erweiterung, Software-Erweiterung auf den Menschen. Es gibt in den USA schon das Projekt Amazon Key, wo ich sozusagen Amazon beauftrage, für mich eben zu Hause Sachen zu erledigen. Da habe ich überhaupt nichts mehr mit den Menschen zu tun, sondern es ist eine Maschine, die das im Grunde für mich auch ausführt. Wäre das so der nächste Schritt?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was bei uns ja auch schon ganz stark im Kommen ist. Also Amazon Key funktioniert ja so, dass ich über ein automatisch gesteuertes Haustürschloss Menschen Zugriff auf meine Wohnung geben kann und diese per Kamera, die ich dann auf meinem Handy angezeigt bekomme, überwachen kann. Das heißt, ich kann sagen, naja, hier putzt meine Wohnung, während ich bei der Arbeit bin und wenn ich nach Hause komme, ist die Wohnung geputzt, ich habe euch gar nie getroffen. Ich glaube, dieses Verständnis, dass quasi Menschen einfach nur noch Software sind in einer gewissen Hinsicht und ich mit denen nichts mehr zu tun habe, das durchdringt ja unseren Alltag auch schon. Also am Schluss steht der Pizzabote vor der Tür, aber ansonsten bekomme ich da nichts mit oder das Paket ist dann auch da, obwohl dahinter ein riesiger Prozess stand, der für mich eigentlich nur ein Klick war auf Kaufen.
Aber macht es denn wirklich einen Unterschied, wenn ich einen Pizzaboten zum Beispiel beauftrage, ob ich da per Telefon anrufe und aus einer Karte die Nummer 12 bestelle oder so, oder ob ich das übers Netz mache oder über eine App?
Das glaube ich, in der Hinsicht macht das keinen Unterschied. Ich glaube aber, wichtig ist das für das Verständnis, wie gehe ich eigentlich mit anderen um. Wenn wir jetzt nochmal konkret auf das Beispiel Amazon Key kommen, führt das dazu, dass ich auch diese Arbeiterin Arbeit überwachen muss. Ne? Also die Kamera muss ich selber anbringen und ich muss schauen, machen die alles richtig. Und ich denke, dass so diese Überwachung, die auch stattfand in der Fabrik und immer noch stattfindet, quasi ausgeweitet wird auf uns alle und so ein neues Regime wird quasi, dem man sich aber gerne fügt, weil man natürlich sagt, ich will ja auch nicht, dass was geklaut wird.
Sie versuchen das als Künstler aufzubrechen und dadurch zu zeigen, was ist. Aber was muss die Gesellschaft tun? Brauchen wir vielleicht ein Wertesystem, das irgendwelche Grenzen zieht, wo man sagt, bis dahin will ich und dann nicht mehr?
Ja, ich denke, man muss das Ganze positiv denken, auf jeden Fall. Also was ich für falsch halte, ist zu sagen, das Ganze ist negativ. Es ist ja vollkommen korrekt zu sagen, das ist sehr bequem, über die App zu bestellen. Man muss nur das positiv denken aus Sicht derer, die das tun, denke ich, auf jeden Fall.
Was bedeutet es, wenn der Mensch als Softwareerweiterung gesehen wird? Darüber sprachen wir mit dem Medienkünstler Sebastian Schmieg. Vielen Dank.
Dankeschön.
Irgendwie herbstlich geht's jetzt bei uns weiter. So nämlich klingt der Song Girl vom Produzenten YKYMR oder der Produzentin. Sehr viel weiß man nicht über ihn oder sie, nicht einmal, wie das richtig auszusprechen ist. Außer man weiß, wo er wohnt oder sie, in Tokio. Und den Nebenberuf kennen wir auch, Fotograf bzw. Fotografin.
Was aber auch alles keine große Rolle spielt, der Musik nimmt dieser Mangel an Hintergrundwissen nichts. Eine sehr entspannte, verhuschte Mischung aus frickligen, zarten Beats und Field Recordings. Das Album City von YKYMR ist gerade auf dem italienischen Netlabel Label erschienen.
Band, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese, hallo.
Hallo.
Majestätsbeleidigung ausländischer Politiker ist seit Anfang des Jahres nicht mehr strafbar in Deutschland. Der entsprechende Paragraph 103 wurde gestrichen. Eine Folge aus dem Fall Böhmermann, weil ja letztes Jahr der türkische Präsident Erdogan auf Basis dieses Paragraphen gegen den Fernsehmoderator vorgegangen war.
Verunglimpfung des Bundespräsidenten, das halten wir nochmal fest, bleibt aber weiter strafbar. Mehr diskutiert wurde in dieser Woche allerdings über ein ganz anderes Gesetz mit einem sperrigen Namen, das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz. Tim, vor welchem Hintergrund?
Ja, schwieriger Name, ne? Ja, das Gesetz ist eigentlich schon seit vergangenen Oktober in Kraft. Seit 1. Januar gelten aber erst die damit geregelten Löschfristen für Internetunternehmen wie Facebook, Twitter und Google. Sie müssen nun offensichtlich rechtswidrige Inhalte, so heißt es da, innerhalb von 24 Stunden von ihren Plattformen löschen. Sonst drohen hohe Strafen bis zu 50 Millionen Euro. Schon letztes Jahr gab es deswegen ja eine große Diskussion. Kritiker sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Die Unternehmen könnten nun vorsichtshalber viel zu viele Inhalte löschen. Facebook und Co. würden gezwungen, den Job von Richtern zu machen. Also eben zu entscheiden, was rechtskonform ist und was eben nicht. In dieser Woche wurde die Debatte befeuert. AfD-Politikerin Beatrix von Storch wollte einmal mehr die Grenzen der Meinungsfreiheit mit einem Tweet austesten und ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Zeitweilig wurde daraufhin der Twitter-Account der Politikerin gesperrt. Darin sah ihr Parteikollege Alexander Gauland einen Beleg für die, Zitat, freiheitsbeschneidende Wirkung des neuen Gesetzes. Der Zusammenhang ist aber fragwürdig, weil gegen von Storch wegen des Tweets der Verdacht der Volksverhetzung im Raum steht. Ja, und die ist ja nun ohnehin strafbar. Außerdem hat die Politikerin mit ihrer Äußerung gegen die Nutzungsbedingungen von Twitter verstoßen. Anders sieht das bei der Sperrung des Titanic-Accounts in dieser Woche aus. Das Magazin fand es lustig, seinen Kanal angeblich Beatrix von Storch zur Verfügung zu stellen und Tweets in ihrem Namen und Stil zu posten. Twitter tat sich da schwer, die offensichtliche Satire zu erkennen, und die Titanic-Redaktion konnte deshalb über 48 Stunden nicht auf ihren Account zugreifen. Mittlerweile funktioniert das wieder. Mindestens 5 Tweets der Redaktion, darunter welche der falschen Beatrix von Storch, bleiben aber mit dem Verweis auf die deutschen Gesetze geblockt.
Ja, und wir halten fest, Satire ist irgendwie auch schwierig im Netz. Irgendwie.
Die vermittelt sich schwer.
An diesem Wochenende, Tim, werden in Los Angeles die Golden Globes verliehen. In diesem Jahr wird das kein farbenprächtiges Ereignis sein, was die Kleider betrifft. Denn viele Schauspielerinnen wollen ein Zeichen setzen und komplett schwarz erscheinen. Also in schwarzem Outfit als Protest gegen sexuelle Gewalt, der Frauen über Jahre in der Filmbranche ausgesetzt waren.
Auch in Deutschland wurde in dieser Woche ein konkreter Fall öffentlich. Die Zeit veröffentlichte schwere Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel, die dieser aber über seinen Anwalt vehement bestreitet. In Hollywood will man nicht nur über das Outfit ein Zeichen setzen, es wird auch konkret gehandelt. Wie?
300 prominente Frauen haben die Initiative Time's Up gegründet. Zu ihnen gehören Meryl Streep und Jennifer Aniston. Sie setzen sich in einem offenen Brief dafür ein, dass Täter und Arbeitgeber in Fällen sexueller Belästigung und Gewalt auch immer konsequent bestraft werden, nicht nur in der Filmbranche. Um Opfer zu unterstützen, haben die Schauspielerinnen einen Rechtshilfefonds in Höhe von 15 Millionen Dollar geschaffen. Für TAT-Journalistin Ulrike Herrmann ist damit eine große Hoffnung verbunden, wie sie hier im Deutschlandfunk Kultur erklärt hat.
Die Kultur sozusagen der sexuellen Ausbeutung wird wahrscheinlich damit ein Ende haben. Dass sich ja zeigt, dass selbst sexuelle Vergehen, die Jahrzehnte her sind, dann später die Karriere ruinieren. Und dass das sozusagen eine tickende Zeitbombe ist, die man in seiner gesamten Biografie mitschleppt. Und das werden auch die meisten Männer nicht mehr vergessen.
Ja, hoffen wir mal, dass Ulrike Herrmann recht behält. Tim, in deiner letzten Meldung geht es um ein Thema, über das wir uns nicht nur hier bei Breitband schon lange ärgern, nämlich um den schlechten Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland. Dabei könnte unser Land heute das beste Glasfasernetz der Welt haben. Warum ist das schiefgegangen?
Ja, die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt hat wohl schon Anfang der 80er Jahre beschlossen, alle alten Telefonleitungen durch Glasfaser zu ersetzen. Das hat die Wirtschaftswoche berichtet, der unveröffentlichte Dokumente aus einer Kabinettssitzung von damals vorliegen. Es gab anscheinend sogar schon einen 30-Jahres-Plan. Jährlich wollte man 3 Milliarden Mark in das schnelle Netz investieren. Dazu kam es dann aber nicht, weil Helmut Kohl nach seinem Wahlsieg 1983 das Projekt stoppte und lieber den Ausbau der TV-Kabelnetze vorantrieb.
Das war nicht so weitsichtig. Medien und Meinungen von Tim Wiese, vielen Dank. Breitband im Deutschlandfunk Kultur, und wir machen weiter mit den Soft Pastels. Die Soft Pastels sind vor ein paar Jahren aus Frankreich nach Brooklyn gezogen und haben ihren verträumten Indie-Pop mitgenommen.
Ja, und um den zu machen, brauchten sie nicht viel mehr als ein Schlafzimmer, ein Laptop und ein bisschen Equipment. Couleur ist ein Song aus ihrem aktuellen Album Nolos.
Nice to try to hide.
Breitbandbesprechung.
Was ist los im Iran? Dort kam es in den letzten Tagen zu großen Demonstrationen. Erst galten diese den stark gestiegenen Lebensmittelpreisen, entwickelten sich aber schnell zu Protesten, auch gegen die iranische Führung. Stark erinnern die Bilder und die Meldungen an den arabischen Frühling im Jahr 2010, der auch im Iran zu großen Demonstrationen und deren Niederschlagung durch das Regime führte.
Und die damaligen Aufstände, die von Tunesien aus über ganz Nordafrika bis nach Syrien zu Umsturz und Kriegen geführt haben, sind zumindest in der Erzählung sehr stark verknüpft mit sozialen Medien. Begriffe wie Facebook-Revolution oder Twitter-Revolution sind damals aufgekommen.
Bei den aktuellen Protesten reagierte die iranische politische Führung schnell, beschränkte den Zugang zum Internet, vor allem zum Messenger-Dienst Telegram, der im Iran weit verbreitet ist. Und
ja, wir wollten es genauer wissen, was jetzt vorgefallen ist im Iran, und haben vor der Sendung mit Mahsa Alimardani über die Rolle der sozialen Medien und über Messenger bei den jetzigen Protesten gesprochen. Mahsa Alimardani ist Forscherin. Ihr Spezialgebiet ist die Schnittstelle zwischen Technologie und Menschenrechten. Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie wichtig Online-Kommunikation im Iran ist und wie frei diese genutzt werden kann.
Well, online communication is just about as important in Iran as it is in Germany or in the United States.
Kommunikation über das Internet ist im Iran ungefähr so wichtig, wie sie das auch in Deutschland oder in den USA ist. Überall dreht sich das Leben der Leute immer mehr darum, was online passiert. Im Iran ist das ganz ähnlich, aber es gibt in vielerlei Hinsicht in den traditionellen iranischen Medien nicht diesen Raum für unterschiedliche Meinungen und für Meinungsfreiheit allgemein, zum Beispiel in den nationalen Sendern oder Presseerzeugnissen. Also verlassen wir uns häufig sogar noch mehr auf das Internet. Es gibt zum Beispiel das persischsprachige Programm der BBC, das aus London kommt und im Iran sehr populär ist. Deren Website wird im Iran zensiert. Darum muss man entweder auf VPN, also virtuelle private Netzwerke, zurückgreifen, um solche Nachrichteninhalte erhalten zu können, oder man muss Telegram benutzen, wo viele dieser Nachrichtenquellen öffentliche Kanäle haben, auf denen sie ihre Inhalte posten. Vor dem 31. Dezember 2017 wurde Telegram im Iran nicht zensiert und war deshalb für viele Menschen ein beliebter und bequemer Weg, einfach an Informationen zu kommen. Zusätzlich zu alltäglichen Möglichkeiten, wie mit seinen Freunden oder seiner Familie zu sprechen, den Unterhaltungsbereich, Witze etc.
Talk to their friends and family or get updates about entertainment or like share jokes and things like that.
Der arabische Frühling war zumindest in der Berichterstattung stark mit sozialen Medien verknüpft. In Zusammenhang mit den Protesten im Iran nach den Präsidentschaftswahlen 2009 sprach man sogar von der Twitter-Revolution. Welche Rolle spielen soziale Medien oder Online-Kommunikation bei den derzeitigen Demonstrationen und Unruhen im Iran?
It definitely is playing a role. I mean,
sie spielen definitiv eine Rolle. Informationen über Proteste werden geteilt, aber es ist definitiv noch zu früh, darüber zu sprechen, wie für die Proteste mobilisiert wird oder ob sie tatsächlich von den sozialen Medien oder einer Plattform wie Telegram angefeuert werden. Bei der Protestbewegung von 2009 wurde da manches fehlerhaft analysiert, als man zum Beispiel von der Twitter-Revolution sprach, was auf mehreren Ebenen falsch war. Es war keine Twitter-Revolution, es war gar keine Revolution. Und die Bedeutung von Twitter war nicht so groß, was die Mobilisierung der Leute im Land betraf, sondern vielmehr eine Möglichkeit, Informationen über die Proteste an Menschen außerhalb des Landes zu übermitteln. Was wir aber jetzt am Anfang dieser neuen Entwicklungen über die sozialen Medien wissen, ist, dass die Regierung sehr empfindlich darauf reagiert. Man sieht das auch daran, dass jetzt zwei Plattformen blockiert wurden, die vorher frei zugänglich waren. Einmal Telegram mit ungefähr 40 Millionen monatlichen Nutzern und Instagram mit ca. 20 Millionen monatlichen Nutzern. Beide wurden seit dem 31. Dezember plötzlich geblockt.
Both these platforms suddenly became censored on December 31st, and in
Zusätzlich erleben wir eine ganze Reihe von Störungen individueller Internetverbindungen. Vor ein paar Tagen war für 30 Minuten das gesamte Internet nicht zugänglich. Wir haben Berichte der Internet Exchange Points im Iran erhalten, die die Kontrolle über alle ISP-Verbindungen haben. Verschiedenen Leuten, die dort arbeiten, sei aus höheren Regierungskreisen gesagt worden, dass sie bestimmte Internetverbindungen drosseln sollten, vor allem solche mit ausländischen Verbindungen. Datenverbindungen ausländischer Websites oder Plattformen wurden öfter unterbrochen oder gestört, besonders bei mobilen Internetverbindungen. Viele User berichten, dass ihre Mobiltelefonbetreiber ihnen nicht mehr den vollen Zugang zu ausländischen Medien geben und häufig nur noch lokale Inhalte zugänglich sind. Das zeigt, dass die Regierung dem Potenzial des Internet immer empfindlicher und ängstlicher gegenübersteht, besonders mobile Verbindungen betreffend, bei denen die Leute sich auf der Straße mit dem Netz verbinden können.
Is becoming very sensitive and kind of scared of the potentials that the Internet has, especially mobile connections, when people can actually be on the streets and connected.
Weil wir gerade über Telegram sprechen, eine häufige Reaktion von westlichen Aktivisten ist ja, dann benutzt doch Signal, wenn ihr Telegram nicht mehr vertraut. Aber ganz so einfach ist das nicht, sagen sie. Warum eigentlich nicht?
Diese
Kritik an der Sicherheit von Telegram hat durchaus Gültigkeit. Einerseits brüstet sich Telegram ja damit, eine sichere Plattform zu sein, aber End-to-End-Verschlüsselung wird noch nicht einmal standardmäßig angeboten. Man muss erst Secret Chats anklicken, also geheime Konversationen, und oft machen die Nutzer das nicht. Eine Alternative, die dann vorgeschlagen wird, ist zum Beispiel, benutzt doch einfach Signal, was ja vertrauenswürdig ist und dessen Sicherheit geprüft wurde. Aber Signal ist für Iraner schwer zu nutzen, vor allem weil es innerhalb des Landes der Zensur zum Opfer fällt. In der Vergangenheit ist das auch schon in Ägypten passiert. Das Signal-Unternehmen Open Whisper Systems bedient sich einer Technik namens Domain Fronting auf der Google App Engine, die dort Verbindungen ermöglicht, als Umgehungsstrategie. Das funktioniert aber im Iran nicht, weil die Google App Engine rausgefiltert wird, da Google sich an die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran hält, die dem Unternehmen nicht erlauben, im Land zu arbeiten. Außerdem bietet Signal nicht die Nutzungseigenschaften, die Telegram bietet. Telegram hat öffentliche Kanäle. Man kann über Telegram persische Sticker teilen und so weiter. Es gibt eine Menge Dinge, die Iraner Telegram als Plattform gegenüber Signal bevorzugen lassen.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, warum Telegram im Iran so eine große Rolle gespielt hat, was diesen Dienst so attraktiv gemacht hat für Iraner?
There was kind of a migration over to Telegram back in 2015.
2015 gab es stärkere Wechselbewegungen hin zu Telegram. Vor Telegram war die populäre App Viper. Aber Viper erlebte einige Unterbrechungen und Störungen seitens der Regierung. Es gab eine Medienkampagne verschiedener Quellen, inklusive einiger Hardliner im Iran, die Viper in Verruf bringen wollten, weil die Gründer und Besitzer Verbindungen zu Israel hätten, was bekanntermaßen im Iran ja nicht gerade als befreundeter Staat gesehen wird. Es gab also diese Bewegung von Viper zu Telegram. Und dann wurden immer mehr einzelne Features von Telegram genutzt. Telegram führte öffentliche Kanäle ein, so dass Iraner es zusätzlich zu seiner Messenger-Funktion auch noch als diese riesige soziale Medienplattform verwendeten, indem sie die öffentlichen Kanäle für die Verbreitung von Informationen nutzten, alle möglichen Informationen, von Politik bis Unterhaltung.
All sorts of information from politics to, you know, entertainment.
Lassen Sie uns nochmal zum Abschluss kurz in die Zukunft gucken. Wir wissen ja alle nicht, was im Iran passieren wird, aber was sind Ihre Empfehlungen oder Wünsche an Kommunikationsprovider, die im Iran agieren und vielleicht auch an Aktivisten, die sich engagieren wollen?
Well, I think it's really important for the different types of technology that can be made available to Iranians, especially different circumvention tools.
Ich denke, wirklich wichtig sind die verschiedenen Arten von Technologien, die Iranern zugänglich sind, insbesondere bestimmte Umgehungstools. Die Leute sollten aber aufpassen mit dem, was sie öffentlich machen. Ich habe mit verschiedenen Leuten im Iran gesprochen, die mit unterschiedlichen VPNs arbeiten, und die erfolgreichsten sind oft die am wenigsten bekannten. Es empfiehlt sich hier also, gute Technologien zu haben, aber auch strategisch vorzugehen im Hinblick darauf, wie man arbeitet,
damit die Regierung nicht zu schnell dahinter kommt und alles dicht macht.
Mahsa Alimardani, Forscherin und Menschenrechtsaktivistin, über die Rolle der sozialen Medien im Iran und wie die Regierung dort versucht, den Zugang zu kontrollieren und zu beschränken.
Eine Schlussfolgerung daraus könnte natürlich sein: Dezentralisierung. Wenn es keine Knotenpunkte mehr gibt, an denen sich staatliche Stellen einschalten oder Druck ausüben können, dann wären solche massiven Zugriffe nicht oder nur sehr, sehr aufwendig möglich.
Ja, das war sie, die erste Breitbandsendung 2018. Die Themen zum Nachlesen und Nachhören finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de, Stichwort Breitband eingeben.
Und hier im Programm geht es gleich weiter mit den Nachrichten und unserem Theatermagazin Rang 1. Unter anderem wird dort Ulrich Tukur über seine Lieblingsstelle bei Shakespeare sprechen. Wir hören jetzt auf zu sprechen. Es verabschieden sich Martin Böttcher
und Vera Linz. Tschüss.
Und zum Schluss noch Musik vom Londoner Produzenten Ketzer, Divided We Fall.